Ja, vielen Dank euch fürs Mitreinnehmen in das Lob Gottes. Und richtig schön, dass ich hier bei euch heute sein darf. Ich hoffe, man hört mich gut. Das Thema heute ist Freude an den Gaben von Jesus. Wir werden das hoffentlich noch entdecken, wie man das hier im Text sieht und was es für uns bedeutet miteinander. Und zum Start möchte ich uns den Text aus Philipper 4, die Verse 10 bis 23 vorlesen, wo Paulus an die Gemeinde in Philippi Folgendes schreibt. Und ich habe es uns hier mitgebracht auf Folie. Bisschen klein, wenn es euch zu klein ist, könnt ihr es in eurer Bibel gerne mitlesen. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philipper. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Grüßt jeden einzelnen Gläubigen im Namen von Jesus Christus. Die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Gläubigen hier schicken euch Grüße, besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von euch. Ein langer Text, aber ein sehr intensiver Text. Ich habe den ersten Punkt mal überschrieben mit "Nichts ist unmöglich". Manche denken vielleicht sofort an Toyota. Nee, wir wissen, bei Toyota ist auch nicht alles möglich. Und selbst wenn wir jetzt sagen würden, aber bei Mercedes oder Porsche, dann stimmt es in der aktuellen Situation leider auch nicht. Immer mehr Beschäftigte müssen in Kurzarbeit gehen oder verlieren sogar ihren Arbeitsplatz, weil es einfach gerade nicht so gut läuft mit der Automobilindustrie in Deutschland. Sie steckt in der Krise und nicht nur die. Der Wirtschaftsstandort Deutschland büßt in letzter Zeit immer mehr ein im Vergleich zu anderen Ländern. Warum sage ich das? Paulus schreibt in Vers 13 hier, in der Luther-Übersetzung heißt es so: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich finde die Übersetzung, die ist nicht falsch, aber sie ist ein bisschen irreführend. Es geht Paulus nicht darum zu sagen, dass er durch Jesus ein Superheld ist. Das meint er nicht. Lesen wir mal Philipper 4, Vers 13 in der Neue Genfer Übersetzung. Haben wir gerade auch schon gehört, da heißt's: Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Paulus möchte sagen, was auch immer ich durchmache, ich kann durch Christus überwinden. Ich kann ein Überwinder sein in jeder Situation, egal ob ich Mangel habe oder Überfluss. Und übrigens ist nicht nur der Mangel etwas, was uns schaden kann, auch der Überfluss kann uns von Jesus wegführen. Das ist so gesehen vielleicht sogar gefährlicher, manchmal geistig gesehen, als Mangel zu haben. Aber in jeder Situation kann Paulus mit Gottes Hilfe bestehen, überwinden. Dann sollte das doch auch für uns gelten, oder? Egal, ob ich befördert werde oder ob ich in Kurzarbeit muss oder ob ich sogar meinen Job verliere, und es ist wirklich nicht leicht, aber mit Gottes Hilfe können wir in jeder Situation überwinden. So sagt es uns Paulus. Und vielleicht drücken wir es mal anders aus. In jeder Situation wollen wir Gott loben. Da habe ich uns einen Vers mitgebracht, der passt. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Das sind Paulus und Silas im Gefängnis. Und um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Das war zwar eine andere Begebenheit als hier unser Brief. Paulus ist jetzt aktuell, also diesen Brief schreibt, nicht in Philippi, aber in Apostelgeschichte 16 kam er in Philippi ins Gefängnis, und hier, wo die Philipper leben, das ist doch spannend, oder? Also hat Paulus hier in Philippi den Grundstein, logischerweise, für die Gemeinde der Philipper selber gelegt, an die er jetzt schreibt. Und vielleicht wisst ihr, was im Anschluss an dieses Gebet hier im Gefängnis passiert ist. Es gab ein starkes Erdbeben, und auf einmal stehen alle Gefängnistüren offen, und der Kerkermeister rennt runter und denkt, oh, die sind alle abgehauen, die Gefangenen, und will sich umbringen, weil er muss mit seinem Leben das verantworten, was im Gefängnis geschieht. Und er wäre sonst selber tatsächlich getötet worden, wenn die alle weg gewesen wären. Aber Paulus ruft ihm zu: Halt, zu dir nicht sein, wir sind alle hier. Ja, aus irgendeinem Grund sind die da geblieben. Und der Kerkermeister, der ist so verblüfft oder überrascht oder vielleicht auch geschockt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fragt er Paulus, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus sagt, glaub an Jesus. Und der Kerkermeister glaubt an Jesus und er lässt sich taufen. Ja, da ist eine Rettung geschehen im doppelten Sinn. Und Paulus kam mit Silas am nächsten Tag aus dem Gefängnis frei. Aber jetzt spoilere ich nicht weiter, weil das ist der Predigttext für die nächste Woche. Aber so entstand in Philippi die Gemeinde der Christen. Übrigens, kurz zuvor war schon Lydia zum Glauben an Jesus gekommen und hat Paulus und seinen Begleiter Silas Gastfreundschaft erwiesen. Sie war die erste Christin auf europäischem Boden. Und ganz kurz zu Lydia, sie war Purpurhändlerin. Das heißt, sie war im wahrsten Sinne des Wortes betucht. Sie handelte mit sehr wertvollen Stoffen, war reich. So, und das war die Situation in Philippi. An diese Gemeinde schreibt Paulus. Aber jetzt ist Paulus woanders, wahrscheinlich in Rom. Aber er ist wieder in Gefangenschaft. Wir lesen am Anfang vom Philipperbrief in Kapitel 1, Vers 13. Ah, das habe ich nicht hier drauf. Ich lese es euch trotzdem vor. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Paulus schreibt den Philipperbrief aus dem Gefängnis. Paulus hat alles richtig gemacht. Er hat von Jesus als dem Retter der Welt erzählt, und genau deshalb ist er im Gefängnis. Das ist doch zum Verzweifeln, oder? Hat Gott ihn etwa im Stich gelassen? Stellt er sich nicht zu ihm? Aber das fragt Paulus nicht. Er resigniert nicht, sondern Paulus kann sogar im Gefängnis Gott loben. Auch dort vertraut er auf Gottes guten Plan. Was sind deine und meine geistlichen Angewohnheiten? Wie loben wir Gott? Und wann? Für Paulus war es eine Selbstverständlichkeit, dass er mehrere Male am Tag, es gab diese Tageszeiten Gebete der Juden, dass er mehrere Male am Tag gebetet hat. Das war für ihn völlig klar und sogar um Mitternacht und sogar, wenn man im Gefängnis ist. Wie sieht's mit unserer stillen Zeit oder besser unserer Zeit mit Jesus aus? Man kann nämlich auch wie Paulus und Silas lauthals im Gefängnis Gott loben. Auch das kann man tun. Und wir dürfen diesen Satz, alles kann ich durch Christus, nicht aus dem Kontext reißen. Ich glaube, hier ist gemeint mit diesem Satz, jede Situation kann ich mit Christus durchstehen, weil er mir Kraft gibt. Ob ich Überfluss habe oder Mangel leide. Aber wir sind keine Supermenschen. Und in Vers 12 haben wir gelesen, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Selbst Paulus hat es erlebt, Entbehrungen zu ertragen. Und man könnte sagen, Paulus war unabhängig davon, ob es ihm richtig gut ging oder ob es ihm richtig schlecht ging. Das war für ihn nicht völlig egal. Aber er konnte in jeder Situation Gott loben, konnte in jeder Situation bestehen und überwinden. Und manchmal ist vielleicht sogar der Überfluss gefährlicher für unser geistliches Leben als eine Notlage. Manche Jünger konnten Jesus nachfolgen, weil es für sie vielleicht kein so großer Verzicht war, ihr Hab und Gut zurückzulassen. Aber denken wir an den reichen Jüngling, der hatte da ein Problem, um Jesus nachzufolgen. Ich glaube, wir dürfen festhalten, Gott gibt jedem Christen die Kraft, die er braucht, um in den verschiedenen Phasen seines Lebens, ob es jetzt durch Not gezeichnet ist oder vom Wohlergehen geprägt, bestehen zu können. Die Hoffnung wird uns geschenkt von Jesus, in jeder Lage des Lebens bewahrt zu werden. Gott will uns in keine Situation bringen, in der wir versagen müssten. Und das bedeutet Vers 13, nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Ja, keine Situation können wir nicht aushalten, weil Jesus bei uns ist. Und ja, das ist jetzt leicht gesagt hier, klar. Ich weiß nicht, wie verfolgte Christen das jetzt sagen würden. Aber Paulus hat ja genau diese Verfolgung auch erlebt. Und er hat mutig das Evangelium verkündet, war im Gefängnis und trotzdem hat er die Nähe Gottes erlebt und bezeugt, ich kann alles durch Christus. Ist es in deinem und meinem Leben auch so? Können wir in jeder Situation stark sein? Und ich glaube, auch das ist hier nicht gemeint, immer stark sein zu müssen. Tatsächlich geht's auch mal durch Durststrecken. Wir haben davon am Sonntag beim Christustreff gehört, wer dort war. Aber dann, wenn ich eine Durststrecke habe, dann möchte ich das in Anspruch nehmen, dass Jesus mich durchträgt. Und wie oft hat er das schon getan? Und dennoch sind wir als Christen keine Supermenschen. Aber in uns lebt Gottes Geist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er schenkt uns in jeder Lebenslage Orientierung und Hoffnung, wenn wir auf ihn hören, auch wenn wir schwach sind. Selbst Jesus hat erlebt, was es heißt, schwach zu sein und den Kreuzesweg zu gehen. Aber er hat überwunden in dem allen und er hat den Auftrag Gottes ausgeführt. Der Heilige Geist möchte unsere Perspektive auf Jesus, auf den Himmel, auf das ewige Leben ausrichten. Das ist das, was am Ende zählt. Und deshalb können wir als Christen in jeder Situation bestehen. Egal ob im Gefängnis oder wenn es uns richtig gut geht. Aber wir wissen, es gibt auch für uns Christen genug Herausforderungen. Wir leben noch in dieser gefallenen Welt. Wir kommen da nicht so einfach raus. Aber bis Jesus wiederkommt, brauchen wir Jesus so dringend in unserem Leben, weil wir ohne ihn fallen würden. Und wenn wir das alles wissen und verinnerlichen, dann, glaube ich, können wir sogar diesen Vers hier sagen aus Überzeugung. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ja, Jesus beschenkt uns so reich. Paulus hat es erlebt. Und deswegen schreibt er hier, dankt Gott in jeder Lage. Das heißt nicht, dass er immer für etwas danken konnte in jeder Situation, aber er hat Gott in allem gedankt. Und das möchte ich lernen. Nichts ist unmöglich, meint genau das zu überwinden, auch wenn die Situation nicht einfach ist. Gott in jeder Situation zu danken, und das können wir, weil Jesus uns stark macht, weil er in uns lebt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diesen Vers so genau angeschaut haben. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Abschnitts. Und ihr denkt jetzt vielleicht schon, oh, Geld, schon wieder, muss das sein, wirklich? Der zweite Punkt ist, geben bringt Segen und Dankbarkeit. Wer gibt, ist gesegnet. Und wir wissen, dass Paulus grundsätzlich es abgelehnt hat, sich versorgen zu lassen. Er war Zeltmacher, er hat selber gearbeitet und Lohn eingebracht. Und dann hat er sich noch um die Gemeinden gekümmert, zusätzlich. Aber ich glaube, in dieser Situation bei den Philippern macht er eine Ausnahme, weil er es selber nicht mehr leisten kann, weil er wirklich in Not ist, weil er selber nicht mehr aufbringen kann. Er möchte sich ganz auf die Verkündigung des Evangeliums konzentrieren, und deswegen lässt er sich hier von dieser Gemeinde unterstützen. Er sagt auch, dass sie die einzigen sind tatsächlich. Ja, Paulus macht den Philippern klar, dass sie, wenn sie geben, die eigentlich Beschenkte sind. Und es ist gut möglich, dass der Philipperbrief ursprünglich dazu gedacht war, sich für die Gaben, die er erhalten hat, zu bedanken. Aber dann nutzt Paulus diesen Brief, um der Gemeinde in Philippi auch alles andere zu schreiben, was er den Christen dort sagen wollte. Und so gerät der Dank vielleicht ein bisschen in den Hintergrund, aber ich glaube, wir sind sehr glücklich, dass wir den Philipperbrief heute haben, oder? So ein schöner Brief, so ein Freudenbrief, der uns ermutigt, fröhlich zu sein, alle Zeit. Und in dem nicht die ganze Zeit, wie in manchen anderen Briefen, man den Eindruck hat, er kritisiert, der Paulus, was auch wichtig ist. Er ermahnt und korrigiert, im Philipperbrief auch, aber der Schwerpunkt soll auf der Freude liegen. Und Freude hat vielleicht auch etwas mit unserem Thema zu tun. Wir können sagen, geben ist seliger als nehmen. Und Paulus bedankt sich für die Gaben. Und in Epheser 5, Vers 2 lesen wir, konkret heißt es, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Also die Grundlage, auf der Paulus natürlich immer an seine Gemeinden schreibt, ist dieses Opfer, was Jesus für uns gebracht hat, um uns zu retten, um uns zu erlösen und um sein Leben für uns zu geben. Und dieser wohlriechende Duft, der beschreibt eigentlich im Alten Testament das Brandopfer, das völlig verbrannt wurde, damit der Rauch vor Gott aufsteigt und er durch den Geruch darauf aufmerksam wird, dass die Menschen auf sein Wohlwollen angewiesen sind und ihn darum bitten. Die Menschen haben geopfert, um Vergebung von Gott zu erhalten, um mit Gott versöhnt zu werden. Im Alten Testament, aber wir wissen, im Neuen Testament ist es nicht mehr notwendig, weil Jesus ein für alle Mal das Opfer gebracht hat und uns mit Gott versöhnt hat. Und wenn wir das berücksichtigen, wenn das unser Ausgangspunkt ist, dieses wohlriechende Opfer, was Jesus für uns gebracht hat, dann ist es nur logisch, dass wir genau das Gleiche tun sollten. Wir müssen nicht mehr opfern, sondern man könnte es jetzt anders sagen. Jesus hat sich für uns geopfert und uns gerettet und uns damit erkauft. Und jetzt dürfen wir unser Leben als Opfergabe für ihn hinbringen. Und ich weiß, es hört sich herausfordernd an, aber wenn Jesus sich für uns hingegeben hat am Kreuz, um uns zu retten, dann ist das die einzig richtige Antwort. Die Frage, die sich stellt, ist: Hast du dieses Geschenk von Jesus angenommen? Bist du ein Kind Gottes? Und wenn du an Jesus glaubst, ja, dann hast du das ewige Leben und all deine Schuld ist dir vergeben. Alles, was du jemals getan hast, alles, was du jemals tun wirst. Wenn du wirklich Kind Gottes bist, bist du gerettet in alle Ewigkeit. Und du kannst aber sagen, ja, danke Jesus, ich muss nichts mehr tun, aber weil mein Leben jetzt dir, Jesus, gehört, möchte ich jetzt mein Leben dir geben. Es gehört dir ja eh. Ja, ich will das lernen. Ich will mein Leben Jesus hingeben. Ich will es ihm ganz zur Verfügung stellen. Und ein Vers, der das so schön ausdrückt, ist Römer 12, Vers 1. Schreibt auch Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ja, ich möchte mich auch hinterfragen, gilt es für mich, gilt es für uns? Geben wir unser ganzes Leben Gott? Drehen wir uns tatsächlich in erster Linie um ihn? Ich möchte das immer mehr lernen. Und dieser Vers beschäftigt mich schon seit langem. Und das Schöne ist, dass wir ja für unsere Gaben sogar belohnt werden. Wie aus Vers 18 klar wird, Paulus ist jetzt versorgt. Ihm geht's jetzt gut, könnte man sagen. Er hat jetzt das, was er zum Leben braucht. Und eigentlich möchte er der Gemeinde keine weitere Belastung auferlegen. Aber der Hauptgrund für seine Freude ist nicht, dass jetzt alle seine Bedürfnisse erfüllt sind, sondern er erkennt, dass die Gaben der Philipper ein Akt der Anbetung Gottes sind, der Gott wohlgefällig ist. Und er weiß, dass Gott sie im Gegenzug dafür reichlich segnen wird. Allein Gott gebührt die Ehre und Paulus freut sich mit, wenn die Philipper auch ihr Leben Gott zur Verfügung stellen und dafür wiederum gesegnet werden von Gott. In 2. Korinther 9, Vers 6 schreibt Paulus: Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das ist etwas, wo ich mich immer wieder dran erinnern muss. Und ja, manchmal geht's uns so. Ich schließe mich mit ein, dass wir denken, ja, ich tue doch schon so viel, ich mache doch schon so viel, ich spende doch schon so viel. Aber Paulus schreibt eigentlich den Philippern, ja, danke für das, was ihr gegeben habt, aber jetzt lasst nicht nach, macht weiter. Hört nicht damit auf. Es ist genial, was ihr tut, aber werdet nicht müde darin, macht weiter so. Und es gibt da ein Lied, da heißt es, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Wenn ich diese Einstellung habe, wenn ich so meinen Besitz sehe, dann ist es mir möglich, wirklich gerne zu geben und dann werde ich auch Gottes Segen dafür erleben. Und ich glaube, dass ich tatsächlich der eigentlich Beschenkte bin, wenn ich Gott etwas gebe oder auch meinen Glaubensgeschwistern. Weil am Ende wird Gott uns dafür segnen, was wir unseren Geschwistern Gutes tun, allerspätestens im Himmel. Wir werden dafür belohnt werden. Und deswegen heute der dritte Punkt. Gott die Ehre geben. Wie geben wir Gott die Ehre? Wie unterstützen wir vielleicht Missionare oder auch verfolgte Christen oder andere Glaubensgeschwister? Wenn sogar Paulus Unterstützung gebraucht hat, wie viel mehr brauchen dann unsere Leute heute Unterstützung? Gibt es Missionare oder Missionswerke, die du unterstützt? Zum Beispiel, es gibt ganz viele Möglichkeiten, ins Reich Gottes zu investieren. Und natürlich kann man ins Reich Gottes auch, ja, nicht nur mit Geld an sich investieren, sondern auch die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, für ihn einbringen. Ob das, ja, es gibt so viele Möglichkeiten hier im Gottesdienst allein schon, an der Technik, in der Moderation, in der Musik und so vieles mehr. Geben wir Gott das, was wir haben. Und ich glaube schon, das heutige Thema ist einfach die Bereitschaft zu geben. Wie großzügig bin ich? Und die Frage, die tiefer liegt, ist, woran hängt mein Herz? Wo ist mein Schatz? Ich möchte lernen, aus Dankbarkeit für das, was ich von Jesus bekommen habe, ewiges Leben, klar, in erster Linie, und seine Gemeinschaft, seine Versorgung in jeder Situation, seine Liebe und natürlich auch Gemeinschaft mit Geschwistern, die ja auch wir zusammengehören durch Jesus. Wenn ich für das dankbar bin, dann möchte ich ihm mein Leben gerne zur Verfügung stellen. Weil das haben wir ja gesagt, letztlich gehört mir mein Geld ja gar nicht. Alles, was ich habe, ist mir von Gott geschenkt. Die Frage ist, bin ich bereit, es ihm zur Verfügung zu stellen? Und wenn er mich ruft, dann großzügig zu geben. Und dann gibt es für uns eine Zusage. Vers 19. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott sorgt für Paulus, aber er versorgt auch uns, wenn wir ihm vertrauen. Er lässt uns nicht allein. Wenn wir jetzt großzügig sind, dann heißt es nicht, dass wir auf einmal selber nichts mehr haben, weil Gott versorgt uns ja immer noch. Und es bezieht sich jetzt nicht nur auf materielle Bedürfnisse, sondern auch auf geistliche Bedürfnisse. Und die Verheißung gilt uns, die wir in Jesus sind. Gott wird uns versorgen, wenn wir sein Reich zu unserem wichtigsten Anliegen machen. Ganz wichtiger Vers, Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und dann haben wir am Ende noch den Schluss. Grüßt jeden einzelnen Gläubigen im Namen von Jesus Christus. Die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Gläubigen hier schicken euch Grüße, besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen. Aus den Versen können wir schließen, dass die Gläubige untereinander extrem eng verbunden waren. Die Gläubige, die bei Paulus waren, mit denen er direkten Kontakt stand, die grüßen diese Gläubigen in Philippi und die waren miteinander verbunden, die wussten voneinander, auch ohne WhatsApp, ohne Telefon, ohne Mail, wussten die voneinander, weil sie einfach miteinander verbunden waren und füreinander eingestanden sind. Ich wünsche mir das, dass wir das genauso erleben wie sie damals. Diese enge Verbundenheit der Christen, der Heiligen, ja, die Gläubigen dort werden eigentlich Heiligen genannt in der Bibel. Und deswegen, wir sind Heilige durch Jesus, weil er uns heilig macht, weil wir seine Kinder sind. Wir gehören zu ihm, er macht uns heilig. Was ist das eigentlich für eine Zusage? Was ist das für eine Hoffnung, für eine Perspektive? Wir sind jetzt schon Heilige. Und irgendwann sind wir tatsächlich vor Gottes Angesicht. Und das ist auch, glaube ich, das Segen oder die Gaben, die wir von Jesus empfangen, dass wir mit ihm in Beziehung leben können, dass wir durch seine Gnade gerettet sind und dass wir uns freuen dürfen auf das, was auf uns zukommt. Freuen wir uns noch über das, was Jesus für uns getan hat? Das Thema des Philipperbriefes ist Freude. Freut euch alle Zeit oder freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Das sind so wichtige Verse. Und deswegen frage ich dich einfach, freust du dich täglich über das, was du in Jesus bereits hast? Jesus schenkt uns ewiges Leben, aber auch schon jetzt haben wir Jesus in uns durch den Heiligen Geist und er leitet uns. Er erinnert uns, dass wir Kinder Gottes sind, er stärkt uns. Und wir haben Glaubensgeschwister. Wir haben eine große Verbundenheit als Kinder Gottes. Wir dürfen gemeinsam unterwegs sein. Was für ein Geschenk. Und wir haben in jeder Situation den Schöpfer und den Retter dieser Welt an unserer Seite, wenn das mal kein Trost ist. Ich möchte uns abschließend ein paar Fragen mitgeben. Die erste Frage ist ein bisschen grundsätzlich. Hast du schon Jesu Opfer für dich angenommen? Wenn ja, was hat es für dein Leben für Auswirkungen? Freust du dich an dem, was Jesus dir schenkt? Und wenn jemand hier ist, der sagt, nee, eigentlich, ja, ich habe vielleicht schon von Jesus viel gehört, aber eigentlich habe ich es noch nie konkret angenommen. Ich möchte ganz kurz nochmal das Evangelium in 4 Punkten sagen. Vielleicht kennt ihr das, die 4 Punkte. Das erste ist das Herz. Gott liebt uns und hat uns geschaffen. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Aber der zweite Punkt ist das Geteiltzeichen. Wir Menschen sind Sünder. Wir leben nicht mit Gott und die Sünde, die trennt uns von Gott. Das ist der Grundzustand des Menschen. Der dritte Punkt ist das Kreuz. Jesus starb am Kreuz für deine Schuld, um dich mit Gott zu versöhnen. Er nahm alle Schuld auf sich. Und Jesus ist auferstanden, hat den Tod besiegt. Das Grab ist leer, das sehen wir ja auch. Du darfst es annehmen. Das ist Punkt 4. Das Fragezeichen. Entscheidest du dich, dass du das Geschenk von Jesus annimmst? Möchtest du mit Gott versöhnt werden? Und du kannst schon jetzt mit ihm leben, aber auch in Ewigkeit wirst du bei ihm sein, wenn du auf ihn als deinen Retter vertraust. Und dazu lade ich einfach jeden ein, der sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Entscheidung schon getroffen habe. Tu es. Jesus möchte mit dir unterwegs sein und er möchte vor allem in der Ewigkeit mit dir leben. Und dann, jetzt vielleicht noch als Anwendung, kannst du wie Paulus mit jeder Situation umgehen oder in jeder Situation überwinden? Wenn ja, warum? Die nächste Frage wäre, wie gehst du mit deinem Geld um? Bist du dir bewusst, dass selbst dein erarbeitetes Geld im Grunde ein Geschenk Gottes ist, weil er dir die Fähigkeit gegeben hat, überhaupt zu arbeiten, weil er dich überhaupt geschaffen hat? Und die letzte Frage ist, wie setzt du deine Talente für Gott ein? Und da sage ich nicht nur Geld, Talente, das kann alles sein. Wie stellen wir uns Gott zur Verfügung? Ich lasse diese Folie jetzt noch da stehen, 2 Minuten oder 1-2 Minuten. Nehmt euch die Zeit gerne, um das mit Gott zu besprechen, um zu beten für euch. Aber davor möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, das ist ein herausforderndes Thema heute Morgen. Und wir danken dir, dass aber am Anfang die Zusage steht, dass uns nichts unmöglich ist mit dir. Nicht in dem Sinne, dass wir Supermenschen sind und alles können, sondern in dem Sinn, dass wir jede Situation mit dir durchstehen können und in jeder Situation überwinden können. Weil du uns gerettet hast und weil du an unserer Seite bist und weil du für uns eintrittst. Du siehst diejenigen, die es gerade nicht so leicht haben. Da bitten wir dich besonders, dass du ihnen zeigst, dass du ihnen nahe bist, dass sie wirklich auch deine Hilfe und deinen Segen in Anspruch nehmen. Trag sie durch, Herr Jesus. Aber in jeder Situation wollen wir uns auf dich fokussieren, egal ob es uns gut oder schlecht geht, wollen wir dich ins Zentrum stellen. Und Jesus, du siehst, wie das ist mit dem, was du uns anvertraut hast. Wir gewöhnen uns so schnell daran und wir sind nicht mehr wirklich dankbar dafür. Und so bitte ich dich, dass du uns neu erinnerst, was du für uns getan hast. Danke für dein Opfer am Kreuz. Danke, dass wir gerettet sind in alle Ewigkeit. Und so gehört aber auch unser Leben dir, weil du uns freigekauft hast. Herr, ich bitte, dass wir alle das neu für uns durchbuchstabieren, was es heißt, dass unser Leben dir gehört und wie wir unser Leben dir zur Verfügung stellen können. Und wir danken dir, dass wir am Ende die Beschenkten sind, wenn wir das tun und dass wir nicht dadurch scheinbar etwas verlieren, sondern dass wir dadurch erst recht gewinnen. Jesus, wir wollen dir die Ehre geben mit unserem Leben. Hilf uns dabei, leite uns durch deinen Geist und danke, dass wir als Kinder Gottes gerettet sind, jetzt schon und auch jetzt schon mit dir leben dürfen, aber dass wir uns freuen dürfen, das Beste, ja, das kommt tatsächlich noch. Hab vielen Dank dafür. Amen. Nehmt euch 1-2 Minuten Zeit, um mit Gott persönlich ins Gespräch zu gehen.